Ja, also das, weißt du, das ist jetzt so ein total dämliches Thema irgendwie und alle, die jetzt zuhören, denken sich, so sind die bescheuert, über was reden die. Aber also für mich in meinem Alltag ist das wirklich entscheidend. Also es ist wirklich, also es ist vielleicht auch traurig und deprimierend, wenn man das so hört, aber also mein Leben dreht sich zu einem gewissen Punkt auch darum.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Na, wie sieht's aus?
Moin! Oh, kurze oder lange Antwort? Hast du Zeit?
Ja, da, ich hab, ja, wir können ja, du musst das ja jetzt nicht über die Podcast-Duration strecken, aber...
Ich denke, ich schaff's in anderthalb Stunden, keine Frage.
Okay, alles klar, ja, weil das ist ja dann schon Rentnerniveau,
nein,
ne?
Was? Der ganze Podcast ist Rentnerniveau.
Ja,
ist richtig. Wir setzen uns zusammen und beschweren uns über die Sachen, die uns nerven im Alltag. Und das sind ja, manchmal sind das die großen Dinge, aber manchmal sind das ja auch ganz kleine Dinge wie die verdammte Kehrmaschine, mein Nemesis.
Echt? Da ist mein kleiner Sohn, der steht da drauf. Aber ich glaube, das
ja,
Thema
das,
Kehrmaschine
das ist exakt
hatten wir schon.
Das ist exakt das Gespräch, was wir schon geführt haben. Und exakt deine Reaktion da drauf. Ah, es beginnt sich alles zu wiederholen, Mike.
Ja, das ist ja sowieso. Also irgendwann stößt die Programmierung der Matrix ja auch mal an ihre Grenzen, oder?
Also ich hatte jetzt beispielsweise gestern so einen Moment mit der Matrix, es ist lustig, dass du das erwähnst, wo ich dachte, das kann jetzt hier alles nicht wahr sein. Ich habe gestern mit Katrin Göring-Eckardt telefoniert.
Mhm.
Die heißt ja mit zweitem Namen Dagmar.
Dagmar.
Meine Mama auch, die waren beide in der R-Klasse damals zu DDR-Zeiten. So, das ist aber nicht das, was ich meine, sondern
die
war gerade irgendwie.
Die R-Klasse.
Die Russischklasse, das ist sozusagen.
Ach,
die.
So, also gab es ja extra DSF-Schulen und wo es das nicht gab, dann gab es da eine R-Klasse oder was?
Das weiß ich nicht. Das war halt die für die, die besonders gut waren in der Schule. Die haben dann besonders Augenmerk so auf. Mhm. Russisch lernen und so Vorbereitung für die entscheidenden Berufe gekriegt. So. Mhm. Das war aber nicht der Punkt, sondern sie war irgendwie gerade in Stralsund und dann haben wir über Störtebäcker, alkoholfreies Störtebäcker-Bier gesprochen und ich hatte den Tag davor dieses alkoholfreie Störtebäcker-Bier getrunken und dann hatte ich danach ein Bewerbungsgespräch mit einer Person, die in Stralsund saß und dann ihren Hund Störtebäcker genannt hat und es war einfach irgendwie zu viel hintereinander Verbindung mit Stralsund und Störtebäcker und nicht es war so ein bisschen so ein kleiner Glitch in der Matrix, hatte ich das
gefunden. Ach so, na und hast du mit Katrin Göring-Eckardt über ihre schöne thüringische Heimat geredet? Ich glaube 2005 bei der Bundestagswahl habe ich die auch aus Versehen auch mal gewählt, da war die glaube ich im Wahlkreis unterwegs, ja.
Was, Mike? Hm. Bist du deiner guten SPD abtrünnig geworden?
Ja, das war ja damals eher so unter dem großen Wunschbanner einer rot-grünen Koalition. Was willst du machen, wenn da hier in Thüringen nichts anderes im Angebot ist? Es gibt ja durchaus Leute, die gucken auch noch auf die Personen, die gewählt werden, aber das ist in Sachen Bundestag, glaube ich, bei Fraktionszwang und Co. Dann auch vergebene Liebesmühe. Sag mal, ist das die Sonne, die da so in dein,
ja,
dich so erhält? Echt, das ist ja Wahnsinn. Ja,
das ist tatsächlich die Sonne.
Immer eine.
Aber es ist
Sachsen-Anhalt auf der Sonnenseite des Lebens, kann ich da noch sagen. Wie immer.
Ja, es ist hier schon nicht so finster wie im thüringischen Tal, das muss man ja sagen.
Ja, das ist
so. Dass da bei euch da wenig Sonne hinkommt, das ist ja bekannt. Nee, aber nochmal, um die Sache mit Katrin Göring-Eckardt abzuschließen. Ich bin jetzt auf einer Podiumsdiskussion ja im Paul-Löbe-Haus, das hatte ich ja schon erwähnt, hatten wir beim letzten Mal. Und da geht es ja auch um den Stand der Wiedervereinigung und da hatten wir ein kurzes Vorgespräch und es war sehr lustig, weil sie dann mal ihren thüringischen Dialekt ausgepackt hat im Gespräch und
die kommt ja richtig aus dem Wald, ne? Ist die nicht irgendwo?
Na, bei Gotha irgendwie so.
Ja, ich glaube Friedrichsrotha
Friedrichsrotha, ja.
Das genau. Ist schon sehr, sehr schön, also ist Schmalkalden und so auch nicht weit, ne? Einmal über den Berg, aber da kannst du schon vom Leder ziehen auf jeden Fall. Also da verstehe ich auch nicht viel, wenn die unter sich sind.
Naja, jedenfalls bin ich da immer noch so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Buch unterwegs, so auf Mission. Ich lese auch im Volkspark in Halle bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Das ist ja alles geil. SPD angestrichen ein bisschen, ne?
Pass bloß das, auf. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die mich jetzt so ein bisschen,
warum nicht?
Also es ist ja nicht so, dass ich nicht auch zur Veranstaltung der CDU gehen würde, aber denen ist halt der Osten so scheißegal, dass die da gar keinen.
Ich wollte gerade sagen, und so ein wirtschaftsliberaler Dampfplauderer wie du, der passt ja super in das Beuteschema der SPD im Moment. Alles gut. Aber vielleicht kannst du Lars Klingbeil ja paar Fitness-Tipps geben. Scheint in seinem Amt ganz schön aufzugehen, so habe ich den Eindruck. Das ist immer interessant bei Politikern. Es gibt immer, das ist nicht von mir, das habe ich mal von irgendeinem Politikwissenschaftler, der hat das mal so durch die Äonen der bundesrepublikanischen Geschichte verfolgt. Wie Amtsträger entweder in ihrem Amt so körperlich aufgehen, ne, so Erhard, Helmut Kohl, Franz Josef Strauß, oder von ihrem Amt ausgezehrt werden, ne, so Helmut Schmidt, Friedrich Merz, ja auch so eine Brotspinne, aber gut, das war vorher auch, also jetzt rein vom physiognomischen.
Also bei Lindner,
ne?
Ja auch.
Ja,
ne?
Ja, also ohne Bodyshaming meine ich das jetzt, ne, ich meine das jetzt wirklich so, das ist so wie die Machtfülle in Körperfülle umgesetzt wird oder wie Verantwortung auszehrt, so, also auch gesichtlich,
also
so
verhärmt
man manchmal aussieht, ne? Das ist schon interessant.
Ich glaube, dieser Aspekt des Alterns, da ist, glaube ich, sehr viel dran. Und was die Leibesfülle angeht, ich glaube, das hat auch was mit einer krassen Veränderung des Lebens zu tun. Also dieses Lebensumstandes. Ich habe das jetzt beispielsweise gerade in der Retroperspektive gemerkt. Letztes Jahr auf dem Sternklang, oder also zumindest so zeitlich gesehen letztes Jahr, war ich bei über 106 Kilo. Und jetzt bin ich wieder auf 90 runter. So, also ich habe jetzt quasi meine Ernährung seitdem halt angepasst. Jetzt nicht wirklich insane auf viel verzichtet, sondern nur halt da mal Zucker weggestrichen, da mal ein bisschen Fett weggestrichen. Und ein bisschen mehr drauf geachtet, dass es irgendwie ein bisschen ausgewogener ist. Und zack, ist wieder alles in Balance, was sich seit Corona halt so sukzessive aufgehäuft hat. Und das ist halt, ne, so eine kleine Veränderung eine Veränderung im Alltag, eine Veränderung im Ablauf, so wann du welche Mahlzeit zu dir nimmst, das macht so einen krassen Unterschied. Und dann habe ich ja dann vor 3 Jahren angefangen, so viel Sport zu machen. Und das hat irgendwie nicht viel verändert, weil es ja auch nicht vom Sport abhängig ist. Es ist von der Ernährung abhängig. Und da musst du dann halt irgendwie dein Augenmerk darauf haben. Und wenn du so ein krasses Amt dann hast, dann verändert sich dein Tagesrhythmus, die Frage, wann habe ich wie viel Zeit, Nahrung zu mir zu nehmen. Und ich glaube, dass das dann schon für viele eine krasse Veränderung ist.
Ja, ja, na klar, man wird ja auch überall, wie soll man sagen, hinhofiert, ist nur am Hetzen, aber nicht im Sinne von Hetzen, Kalorien verbrennen, sondern dann hier noch ein Sekt empfangen und da noch noch ein Bier auf dem Volksfest, und selbst wenn du keinen Sekt willst, kriegst du ein Gläschen mit Apfelsaft oder so, ist ja auch nicht viel besser. Da haust du dir schon ordentlich was rein. Also ich habe auch interessante Neuigkeiten für dich. In deinem nächsten Lebensjahrzehnt wird das nicht mehr so laufen.
Was?
Merke ich an meinem Körper gerade, alles, was früher geholfen hat, um dein Gewicht zu kontrollieren. Ich mache da mal hier bei der Ernährung und dann mache ich da mal ein bisschen Sport. Ich bin genetisch so veranlagt, dass ich dann gleich wieder wie Schwarzenegger aussehe, wenn ich mal 10 Liegestütze mache. Das ist, wenn du über 40 bist als Mann, wegen der ganzen Hormonscheiße, die da abgeht. Völlig scheißegal. Du wirst 10-mal so hart zu kämpfen haben, kein Schwamm zu werden. Das ist echt ekelhaft. Es ist echt ekelhaft, wie man das merkt, dass die ganzen anderen, dass die ganzen Strategien, mit denen man das früher im Griff gehabt hat, die kannst du dann schön in die Tonne kloppen, aber genieß mal noch die letzten Jahre auf dem Weg zu deinem Verfall.
Darf ich mich jetzt erstmal kurz darüber freuen, dass es vielleicht einmal in meinem Leben in Balance ist? So?
Ja, mach das, super. Ich wollte dich ja nur dir noch sagen, genieß es.
Genieß Vanitas, es. Ja, ich weiß schon.
Ja, ja.
Ich weiß schon. Aber also ich würde, weil du jetzt gerade so von diesen ganzen Sektempfängen und so sprichst, also ich glaube, ich wäre dann eher Team ausgemergelt, weil ich vergesse dann zu essen, wenn viel los ist. Hm. So, ich bin dann einfach von A nach B unterwegs und bin den ganzen Tag dann und dann muss man mir mehr oder weniger das Essen hinterhertragen, damit ich was zu mir nehme tatsächlich.
Ah, okay. Also das habe ich auch schon bei mir mitbekommen, so in extremen Arbeitsphasen, wo das wirklich mal, keine Ahnung, ne, Endsport, Doktorarbeit, hier muss noch irgendein juristisches Gutachten übers Wochenende fertig werden im Referendariat oder irgend so ein Scheiß, ist bei mir auch so. Dann sitzt man dann abends da und denkt, Alter, habe ich überhaupt Mittag gegessen? Habe ich überhaupt gefrühstückt? Ne, da hat man dann scheinbar noch irgendwie Reserven. Ne? Dabei würde Essen ja auch echt beim Denken helfen. Ne?
Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt so ein bisschen so ein wie eine Art, also ich habe keinen Diätplan, ich habe mir einfach nur für meinen ritualisierten Tagesablauf ritualisierte Essensgewohnheiten jetzt antrainiert. So, und da merke ich dann, wenn ich nicht 14 Uhr meine kleine Thunfischdose esse, dann ist mein Energieabfall rapide.
Ritualisierter Tagesablauf. Klang für mich so, als ob da so ein Diener morgens den Gong schlägt und dann kommen zwei Priesterinnen zum Ankleiden bei dir oder so.
Nee, also es ist wirklich sehr einfach. Ich esse zwei Brötchen zum Frühstück, die reichen dann bis 14 Uhr, dann esse ich so eine kleine Thunfischdose und am Abend dann esse ich dann irgendwie so einen Salat oder eine Bowl oder sowas. Mhm. Ab und an mal abgewechselt mit einem vietnamesischen Gericht, wo ich den Namen immer vergesse. Also ich lebe wirklich sehr langweilig und sparsam die meiste Zeit.
Asketisch.
So. Weil ansonsten kriege ich meinen Tagesablauf nicht mehr hin. Du hast das ja heute mitgekriegt. Ich bin heute irgendwie um 3 im Bett gewesen so und habe jetzt gerade noch schnell was aufnehmen müssen. Und dann hatte ich gestern noch Bewerbungsgespräche. Und also es ist halt, ne, ich bin ja jetzt irgendwie zusätzlich zu allem auch noch Medienunternehmer geworden. Und
das lässt sich nicht verbergen. Nee, da musst du halt dann die letzten, würde man sagen, Effizienzschrauben im Zeitmanagement anziehen. Ne? Das ist schon klar. Naja, also ohne dass es zu irgendwie Verfall und Ausfall führt. Ne? Da ist es dann natürlich mit dem Essen, das ist gerade bei solchen Leuten wie dir und mir, ist gerade das Mittagessen immer besonders kritisch. Ne? Weil da ganz schnell irgendwelcher Quatsch reingepfiffen wird und hier an der Tanke oder da beim Bäcker. Und
genau, mal on the fly irgendwie und dann fühlst du dich aufgebläht und verlierst irgendwie auch über den Nachmittag irgendwie an Energie, weil es dich irgendwie raushaut, wenn es irgendwas Fettiges oder whatever ist. Ja, also das, weißt du, das ist jetzt so ein total dämliches Thema irgendwie und alle, die jetzt zuhören, denken sich so, sind die bescheuert, über was reden die? Aber also für mich, in meinem Alltag ist das wirklich entscheidend. Also es ist wirklich, also es ist vielleicht auch traurig und deprimierend, wenn man das so hört, aber also mein Leben dreht sich zu einem gewissen Punkt auch darum, wann ich welche Menge an Energie zu mir nehme und die dann funktioniert für die Arbeit, die ich zu erbringen habe. So.
Ja, absolut. Mens sana in corpore sano, sag ich nur, ne?
Das sage ich nur.
Das ist,
ja. Ich meine, wir sind ja auch fast wie Mönche, muss man ja mal sagen, nicht? Also es hat ja hast du ja schon gesagt mit dem Eremitischen.
Kommt auf die Bruderschaft drauf an.
Ich habe da jetzt letztens über so Inseln mit jemandem gesprochen, die einen religiösen Background haben. Und da gibt es in Irland, die Skellig Islands. Die sind im Südwesten und das sind eigentlich nur so Felskliffnasen, die so aus dem Wasser ragen. Mhm. Aber da hat man ein Kloster draufgebaut, mitten auf diese Bergspitzen. Und das kennen, glaube ich, viele. Weil da wurde eine Star Wars-Szene gedreht.
Ach, okay.
Also beim 7. war das, glaube ich, wo
Skywalker da in seinem Retreat.
Und das ist eigentlich ein Kloster.
Ach, okay.
Und angeblich ist in dem Kloster ein geheimes Buch mit geheimem Wissen aufbewahrt worden, das dann von den verdammten Normannen geraubt worden ist. Und angeblich soll in diesem Buch gestanden haben, wie man nach Amerika kommt. Deswegen behaupten die Iren bis heute, dass sie eigentlich die sind, die das entdeckt haben.
Ja gut, alte irische Bücher gibt es einiges. Die sind ja leider damals auch die ganzen irischen Kloster da in irgendwelchen Küsten einmal im Monat von Wikingern überfallen worden. Ja. Ne? Das sind so die ersten, die damit immer zu tun hatten mit den Raubzügen. Aber das ist ja hochinteressant. Also das ist bei mir wirklich, seit ich Kind bin und der Name der Rose so echt eine Faszination für mich, so dieses klandestine Klostertum, dieser Hort von jahrhundertealtem Herrschaftswissen, Urkunden und was weiß ich, also das ist nach wie vor total faszinierend. Krass.
Also ich sag dir, wie es ist, Mike, ich glaube, im Mittelalter wäre ich, also entweder hätte ich versucht, irgendwie so Händler zu werden, weil ich das irgendwie auch spannend finde, aber das kannst du ja nicht einfach so, ne? Da musst du ja entsprechend geboren sein, und wenn das keine Möglichkeit gewesen wäre, wäre ich vermutlich ins Kloster gegangen.
Okay. Und in der heutigen Zeit, wenn man das jetzt übersetzt, deine Berufstätigkeit im Mittelalter wäre doch eigentlich eher Gaukler, oder?
Was?
Jetzt nicht im negativen Sinne, aber...
Wow, ja, das sagt der auf Bühnen steht. Du stehst doch auf Bühnen, ich stehe doch nicht auf Bühnen. Ja,
nein, ich bin auch fahrendes Volk, natürlich. Also neben Mundschenk oder Kanzleibeamter natürlich, aber...
Kanzleibeamter wärst du doch eher geworden, oder? Oder wärst, also was ist die Kraft, die dich mehr antreibt? Dieses Performing Arts umherziehen ja eigentlich nicht, oder? Weil das macht ihr ja eher so nebenbei.
Ich krieg das eine nur auf die Kette, weil ich das andere habe. Also das ist wirklich, also um inspiriert zu sein, um zur Ruhe zu kommen, brauche ich dieses Schnüffeln in Akten und Büchern und Bibliotheken und immer irgendwo rumforschen. Aber das nur die ganze Zeit machen, so ein Archivkäfer zu sein, boah, weiß ich auch nicht. Da habe ich noch zu viel Feuer im Hintern irgendwie. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Aber also ich glaub schon, wenn mich das mit der Musik nicht so gepackt hätte, hätte ich nach dem Jurastudium, wäre ich, glaube ich, nach Marburg an die Archivschule gegangen. Ja, das wäre so was gewesen für mich. Glaub schon.
Ich finde das bei dir so faszinierend, weil das so unterschiedliche Welten sind, die man eigentlich gar nicht so richtig kombinieren kann. So, ne? Also
wenn die mich genommen hätten dort, ne? Das ist ja schon eine ganz schöne Elite-Veranstaltung. Das könnte ich mir schon eigentlich ganz gut vorstellen, ja.
Aber ich finde das Gedankenspiel gerade ganz spannend. Also du bist jetzt in der Situation, du könntest dich entscheiden, gehst du ans Kloster oder schließt du dich den fahrenden Leuten an? Also ist ja auch schon eine schöne Situation, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, ans Kloster zu gehen. Ja, das war ja auch nicht so.
Ich wollte gerade sagen, ne, das war ja schon, also sag ich mal, zumindest in den Positionen, die Spaß machen im Kloster, eher so dem Adel der zweiten Reihe vorbehalten. Ne?
Die haben sich das schon bezahlen lassen.
Da irgendwelche klerikalen Würden oder dann mal bis zum Bischof oder so, das waren ja dann meistens die Zweit- und Drittgeborenen von irgendwelchen Herrscher-Heinis. Aber
versetz dich da mal, ich meine, du sitzt jetzt gerade so da wie in einem Mönchs-Outfit, muss man sagen. Also wenn du jetzt noch die Kapuze aufziehst, dann...
Wo würdest du mich einordnen, in welcher Bruderschaft? Das wäre besonders interessant.
Also da muss ich sagen, bin ich nicht firm genug, was so die Unterschiede sind bei den Orden. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, also wir können ja drüber reden, was du da für einen Job hättest im Kloster.
Ach so.
Da gibt es ja nun unterschiedliche Jobs und gibt ja beispielsweise den Zellerer beispielsweise, ne? Jemand, der sich sozusagen um das kümmert, was da im Speicher ist und dass das alles sozusagen Warenmanagement-mäßig ist. Das sehe ich jetzt bei dir nicht. Aber es gibt ja dann beispielsweise auch so den Quartiermeister, der sich um die, also HR sozusagen.
HR.
HR gäbe es. HR vom Kloster.
Also für die Schreibstube, das wäre bei mir nix, da arbeite ich nicht sauber genug. Also war früher bei mir in der Schule beim technischen Zeichnen oder so, du hättest mich in einen Vakuum-Reinraum mit Handschuhen und kompletter staubfreier Montur reintun sollen. Ich hätte das Blatt trotzdem komplett mit Fingerabdrücken und Schmutz besudelt. Ja. Das sah bei mir aber irgendwie aus wie Scheiße. Keine Ahnung.
Nee, aber es gab ja auch, also es gibt ja auch genug weltliche Aufgaben im Kloster.
Das stimmt, ja. Die Klostergärtnerei vielleicht.
Ja, das klingt nicht schlecht. Da wären wir beide Klostergärtner geworden.
Braumeister würde mich auch interessieren. Also diese ganze Braukunst, das Gedöns, das interessiert mich schon, obwohl ich wirklich keinen Alkohol trinke, aber das ist interessant. Und auch ein Job, wo du in jeder Ecke der Welt dein Auskommen hast. Ja, also ich würde mich, glaube ich, auf jeden Fall gern bei den Jesuiten sehen.
Weil die so mächtig waren?
Ja, na, die waren schon mächtig, aber so dieser Ansatz von denen, ne, das war ja irgendwie, also wenn ich das richtig im Kopf behalten habe, wir hatten so einen Kirchengeschichten-Ausflug am Rahmen von diesen Kunstgeschichtsseminaren, die wir da hatten. Und da war die Jesuiten, das war ja eher so als Reaktion auf diese ganze Reformationszeit oder so, so wirklich eine Elitetruppe, ne? Also diese Abkürzung für, ich weiß gar nicht, die Jesuiten haben in ihren Ausweisen hinter dem Namen auch heute noch immer, glaube ich, SJ oder irgend sowas stehen. So landläufig wird das immer mit schlaue Jungs übersetzt. Wirklich mit absolutem knallharten Wissen, ne? Also absolute Auslese, was die intellektuelle Leistungsfähigkeit betrifft. Das war schon ein krasser Ansatz damals, also diesem Reformationsbestrebung damit sowas entgegenzutreten, ne, von der katholischen Seite her.
Wusstest du, dass die Gegenentwicklung zu den Jesuiten die Illuminaten waren?
Nee, das wusste
dass,
ich nicht.
Dass, ja. dass Adam Weishaupt die als Antwort darauf gegründet hat, weil die Jesuiten in öffentlichen Ämtern viel zu viel Einfluss hatten und er sozusagen eine Geheimgesellschaft begründen wollte, um diesen Einfluss zurückzudrängen.
Ach, da war das eine Konter-Konter-Sache sozusagen.
Ja,
ja. Ja, das war relativ erfolgreich mit den Jesuiten, ne? Die dann wirklich in dieser im Herunterkommen befindlichen Welt, die Reformation langsam über die Menschen bringt, da versucht haben, ihren Einfluss über sowas aufzubauen. Ne? Also wirklich
ich glaube, die haben Ämter. Auch nach wie vor ziemlich Einfluss.
Ich, in der Kirche glaube ich schon, ja.
Ja, und in der CDU?
Ja, na gut. Das ist ja immer die Dimension von Politik auch in USA oder so, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, ne? Wo man sich wirklich fragt, sag mal, wie bescheuert sind die denn? Aber da gibt es wirklich Leute, die an den Machthebeln sitzen, die denken, es wird alles gut, weil Jesus das schon regelt. Ne?
Warum Trump ja, überhaupt da also, sitzt, wo er jetzt ist, ist ja, weil er genau diese Leute als einer der, also seit Reagan ist es, glaube ich, nicht mehr gelungen, die zur Wahlurne zu kriegen. Und deswegen hat er diesen Sieg da davon gefahren. Ne? Weil also rein demografisch war es wohl relativ unwahrscheinlich, dass er das Rennen nochmal macht. Habe ich gestern nochmal gehört. Und diese ganzen christlichen Hardliner haben ihm da den Arsch gerettet. Dass er die hinter sich vereinen konnte, war da der Winning-Move irgendwie.
Ja, also da wählt man dann einen vorbestraften Ehebrecher oder sowas als bibelfester Christ in den USA. Ja, gut, klar. Ich meine, das müssen ja nur in den Kreisen die Männer überzeugt werden. Die halt sagen dann ihrer Frau, was sie zu wählen hat. Und dann läuft das wahrscheinlich so. Also, boah. Schwierig. Hast du irgendein Statement zu Charlie Kirk abgelassen?
Ja.
Ja? Wie war das so? War das medienanalytisch? Da gab es ja genug zu analysieren. Hast du dich wieder da drauf kapriziert?
Ja,
weil das ist also, ja immer besonders interessant, wenn du da mal solche Diskurse auseinander nimmst oder solche Reaktionskaskaden.
Das ist ja das, was wir auf dem Kanal machen. So, und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Also, oder auch nicht, ne? Weil ein Shitstorm bringt ja auch mal Reichweite. Leider gab es keinen Shitstorm, Mike. Weder von der einen noch von der anderen Seite. Ja, also am Grunde des Tages ist es ja einfach krass zu beobachten, wie dieses Leben ein Werkzeug ist und dieses Ableben auch, ne? Alles da dran. Und ich finde den Aspekt der angloamerikanischen Debattenkultur und wie sie in Räumen, in der sie nicht so benutzt wird, falsch verstanden wird, sage ich mal. Ne? Also wenn du
Von wem also falsch verstanden wird?
Na, in Deutschland wird es einfach nicht verstanden, dieses Konzept des rhetorischen Kampfs. Hm. Also dass es weniger um, ich gewinne mit der faktualen Hoheit einen Diskurs versus ich gewinne rhetorisch. So, und das, was er gemacht hat, ist ja, dass er den Gegner derailed hat, dass er ihn in Missverständnisse verstrickt hat, etc. Also, dass es bei diesen Debattierläufen nur darum geht, rhetorisch den anderen an die Wand zu klatschen, und dass das eben in unserer Debattenkultur gar nicht funktioniert, auf die Art und Weise so ein Gespräch zu führen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auf dieser Basis wird es halt auch anders bewertet und anders eingeschätzt. Und es ist einfach spannend, sich das mal anzugucken. Hm. Und natürlich auch spannend, sich mal anzugucken, was die Leute jetzt aus ihrem Tod machen, aus dem Tod machen. Und das ist interessant. Ich habe gestern auch noch einen Eisberg zu Charlie Kirk aufgenommen, weil es einfach so unfassbar viele Verschwörungsgeschichten mittlerweile schon gibt um sein Ableben. Es ist insane. Also wirklich mal developing story-mäßig dabei gewesen. Also live zuzusehen, wie sich das entwickelt, ist gruselig, aber auch sehr aufschlussreich.
Naja, glaube ich schon. Ja, klar, also ne, ich muss ehrlich sagen, Charlie Kirk, bin ich mir nicht mal sicher, ob ich vor dem Attentat schon mal den Namen gehört hatte. Weiß ich nicht, kann ich mir jetzt einbilden? Keine Ahnung, ich habe mich auf jeden Fall noch nie mit dem beschäftigt vorher. Ne? Da hat ja hier wirklich keine große Rolle gespielt irgendwie. Und wenn man sich das hat mir das im Nachhinein auch mal irgendwie angeschaut. Das ist ja wirklich, was er da gemacht hat. Das ist ja Schopenhauers juristische Dialektik Seite 1 bis 65 so ungefähr. Ne? Da ist ja wirklich jeder Kniff, den du in USA schon in der zweiten Klasse im Debattierclub in der Schule lernst, irgendwie gebracht. Ja. Und der, genau. Aber nichtsdestotrotz auf dem Gebiet unfassbar talentierter Typ, ne? Der das ja. vom Umsetzen her, von wie der Gespräche da geleitet hat und so gesteuert hat, beeindruckend talentiert, ne? Mit einer Ideologie, die mich nicht beeindruckt, aber da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber das war ganz oft wirklich so, als ob du ja, als ob da wirklich ein professioneller MMA-UFC-Fighter irgendeinen Typen von der Straße in den Ring kriegt und den da verprügelt. Ne? Also es waren ja ganz oft irgendwelche etwas übermotivierten Studenten, die da darunter gekanzelt hat. Also Profi gegen blutige Amateure bei den Debatten, das weiß ich auch nicht, was das sollte, ne? Wem das was bringt oder irgendwie.
Also. Nein, natürlich nicht, ne? Und zumal das natürlich auch so handpicked sind, diese Auseinandersetzungen, dass da das, was dann veröffentlicht wurde, auch wirklich die absoluten, ich muss aufhören mit dem Denglisch, es ist schlimm, die absoluten Flachpfeifen waren dann, die sich eben besonders gut haben ausmanövriert.
Wolltest Flatpipes sagen jetzt oder was?
Nee, ich wollte Lowballs sagen so, weil die die Takes, die nein, ah Himmel, Herrgott.
Ich weiß, habe ich schon zweimal erzählt die Story, aber wer es noch nicht kennt, ich war mal in Anfang der 2000er in einem T-Punkt, vielleicht kennt jemand die Geschäfte noch wegen einem Telefonanschluss, da war vor mir eine alte Oma, deren Telefon nicht mehr ging und da sagte die Dame, nee, da müssen Sie zum Infodesk im Basement. ja, Denglisch auf jeden Fall, aber wenn man sich fragt, ne, diese normale kriminalistische Frage, wem nützt es? Da ist doch kein einziger aus dem linken Spektrum oder im demokratischen Spektrum, den dieses Attentat irgendwas genützt hat. Das ist doch völlig klar, dass man.
Ah, naja, weiß ich nicht. Kommt halt drauf an, was du dir so vorstellst, ne? Wenn du sagst, er ist eine Waffe, die sozusagen gegen die linke politische Seite abgefeuert werden kann, immer und immer wieder. Und die, also er hat ja selber an sich gar nicht die Reichweite gehabt, sondern die Reichweite wurde ja um ihn herum geschaffen. Sieht man, wenn man ganz normale Videos von ihm sieht, die er veröffentlicht. Die hatten nur irgendwie 50.000 Aufrufe. Aber wenn er am College irgendjemanden zerlegt hat, dann hatte das dann irgendwie Millionen Aufrufe, weil das einfach wie bescheuert geteilt worden ist. Und er hat sozusagen die Hit-Pieces geliefert, die dann, nein, also er hat sozusagen die Grundlage geliefert für ganz viele andere News-Outlets für Himmel, Herrgott, für... Also, seine Inhalte wurden von anderen Inhaltserstellern verbreitet, weil er die Grundlage geliefert hat, sehr deutlich zu machen, dass die linke politische Seite bescheuert ist. Mhm. So, also er als Debattiermonster hat sozusagen Beutestücke herangeschafft, die dann unter den anderen verteilt worden sind. Mhm. Und man hat dann jetzt sozusagen den Rudel Alpha erlegt, jetzt um nur diese mögliche Interpretation weiter zu spinnen, und dadurch fehlt dieser Kanal jetzt für die anderen. Also das wäre jetzt so die Conclusio, die da, ist auch nicht deutsch, verdammte Axt, Überlegung, die man da haben könnte von linker Seite aus. Mehr, also eine andere Theorie würde mir da jetzt nicht einfallen. Von rechter Seite tatsächlich sehr viel mehr, ne? Sei es Konkurrenz ausschalten, sei es einen Sündenbock irgendwie, Märtyrer schaffen. Und dann kommen wir ja in diese ganze Verschwörungsrichtung, wo ja wirklich ganz viel irres Zeug ist, über Freimaurerrituale und das Azazel-Ritual Ezekiel 16, Mike.
Ach, ich dachte, okay,
dieses koreanische
Trinkritual, wo es da Popsong davon handelt, nee. Ezekiel kenne ich, ja, hat auch Erich von Däniken immer oft zitiert, weil da so ein paar Flugnummern enthalten sind.
Da geht es tatsächlich um ein Ritual, um die Schuld des jüdischen Volkes auf einen Sündenbock zu übertragen.
Scapegoat meinst du?
Genau, Scapegoat. So, also im Grunde eher als rituelles Opfer, die Sünden Trumps loszuwerden oder um whatever, ja. Alles also klar. Es gibt einfach ganz viel irren Scheiß da, und dann war es Netanyahu, der ihn hat umbringen lassen. Also ich kann jetzt dieses Video nicht in Gänze hier erzählen, müsst ihr euch wohl angucken.
Klar, ne, Attentat, Kirk selber ist irgendwie so ein abgeschlossener Komplex, aber wo es mich echt nochmal erschaudern hat lassen, das war diese Trauerfeier, ne? Diese Gedenkfeier, was da abging. Also, wo man diese Instrumentalisierung einfach nochmal in der Dimension gesehen hat, ne? Also, weil da immer alle, besonders aus rechten Kreisen, da mit Martin Luther King vergleichen oder so. Nicht die Person von Charlie Kirk oder irgendwas, das will ich nicht vergleichen, aber diese Ritualisierung und jetzt schon Heldenverehrung, die da begangen wird, das hat mich eher an Horst Wessel erinnert, ne? Martin Luther King. Also, wenn man da so die faschistoiden Bestrebungen der Leute, die sich das zunutze machen, da dagegen hält, also das ist für mich fast nichts anderes.
Auf jeden Fall, also das ist sehr, also wenn man jetzt in dieser Geschichtsvergleichsthematik da irgendwie verhaftet sein möchte, dann kann man das so ziehen, dann kann man dieses Memorial mit dieser Faschisten-Rallye im Madison Square Garden kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vergleichen. Dann gibt es ja auch Reden, die da gehalten wurden, die sehr an Reden von Josef Goebbels erinnern. Also es ist, also ich sag mal, es gibt auf jeden Fall genug Leute, die da auch wieder Vergleiche herbeiziehen. Ich halte das immer für nicht zielführend, aber dass wir da, wenn wir in die USA gucken, definitiv mindestens schon im Autoritarismus drin sind und auf dem Weg zum Faschismus sind. Also ich glaube, da brauchen wir jetzt hier nicht um einen heißen Brei herumreden. Das ist eine völlig kranke Entgleisung innerhalb von nicht mal einem Jahr, was wir da sehen. Und das ja auch über diese Frage des Geldes. Und das ist ja das Schockierende, weil man sich ja immer irgendwie denkt, ja, und der demokratische Widerstand, der wird aufstehen und die Leute werden sich ihre Rechte nicht wegnehmen lassen. Am Ende des Tages ist es zu sehen, dass es um Selbstbeschränkung geht, ne? Dass man im vorauseilenden Gehorsam sich einfach selbst einschränkt, um zu verhindern, dass man beispielsweise Geld verliert oder dass man Unannehmlichkeiten bekommt. Das war jetzt diese ganze Jimmy Kimmel-Thematik, ne? Der wurde ja erstmal pausiert, weil die Firma, die hinter oder eine der Firmen, die da dahinter steckt, hinter den Sendeplätzen von dieser Show bei ABC, Nexstar, Die hatten einen Deal, der geschlossen werden sollte. Man hat es ja bei Paramount gesehen, da hat Trump ja dazwischen gegrätscht mit der FCC, mit der Aufsichtsbehörde fürs Fernsehen, sage ich jetzt mal. Die haben ja blockiert und dann musste Paramount dem, glaube ich, in einem Vergleich 17 Millionen Dollar bezahlen oder so und der Deal wäre beinahe geplatzt. Disney oder zumindest Nexstar hatte da halt auch Schiss und hat dann gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt hier mal den Ball flach halten, bis dieser Deal durch ist, ansonsten verlieren wir richtig viel
also
Kohle.
Also FCC sind die durch Lizenzvergaben genau, Druck ausüben
das ist
können.
Das ist sozusagen die Aufsichtsbehörde und Brandon Carr, das ist so der Aufpeitscher, / Chef dieser Veranstaltung, der hat schon ganz klar gemacht, dass er Jimmy Kimmel aus dem Verkehr ziehen will. Und dementsprechend hatten die da von vornherein einfach Angst, dass es da nicht gut ausgehen wird für ihr Business. Jetzt hat Disney aber irgendwie durch dieses Zurückziehen von der Jimmy Kimmel Show 4 Milliarden an Wert verloren, weswegen sie dann vermutlich gesagt haben, also ganz ehrlich, Leute, also das ist uns jetzt dann doch zu teuer, lasst den mal wieder zurückkommen. Aber und das finde ich ja krass, also diese Verknüpfung von wirtschaftlichem Interesse und dem Akzeptieren von dem Verlust von Meinungsfreiheit. Ja, also dass man selbstständig und freiwillig sagt, boah, Geld oder Meinungsfreiheit, naja, ich entscheide mich dann mal irgendwie lieber fürs Geld. Und ich glaube, die Gründerväter hätten sich das nicht denken können, dass dieses System dann am Ende von diesem kleinen Zusammenhang gestürzt werden könnte. Und ich glaube, wir unterschätzen das auch, dass es am Ende die Menschen sich dann doch eher für die Kohle entscheiden.
Ja, also wie absolut diese Diktatur des Kapitals ist, ne? Das ist wirklich eine krasse Erkenntnis, selbst für die USA. Also, aber stell dir doch mal vor, da entsteht wirklich ein faschistisches Regime, was wirklich alle kreativen, fortschrittlichen Leute austreibt und die komplette Filmbranche landet in Potsdam-Babelsberg. Quasi so ein Rücktausch von vor, was weiß ich, 80, 90 Jahren.
Meinst du, die würden nach Deutschland kommen, ja?
Wo sind noch gute, also die könnten vielleicht auch nach Indien, nach Bollywood oder
Südkorea vielleicht?
Oh, meinst du? Südkorea.
Aber ist halt auch autoritär, ne?
Das hängt mir alles zu sehr unter diesem chinesisch-amerikanischen Damoklesschwert da in dieser asiatischen Region mit Taiwan.
Überhaupt nichts im Vergleich zum europäisch-russischen Damoklesschwert, ne?
Ja, aber du, ganz ehrlich, ich glaube jetzt rein, wenn man bei einem Strategiespiel sitzen würde, ne? Das, was Putin da mit den NATO- Scharmützeln oder dann eventuell mal so ein Testangriff oder irgendwas, das ist ja eigentlich alles trotzdem nur unter dem Stern, wenn China da was veranstalten will in Richtung Taiwan, dann wird da Putin mal losgelassen, um da Europa abzulenken damit. Rein global ist das wirklich nicht der heiße Scheiß, dieser Konflikt da. Das ist da so ein Nebenkriegsschauplatz auf den großen Sachen, die da rumgerückt werden, ne? Also da fokussiert sich wirklich niemand wirklich auf Europa. Also ich meine, da ist ja auch in den Augen Chinas ist Russland weiterhin, so wie Obama das gesehen hat, eine Regionalmacht, glaube ich. Ne? So ein Bluthund, den du auf jemanden hetzen kannst, aber die wirklichen Sachen machen wir mal jetzt und der hält uns da ein paar Idioten vom Hals, die wir jetzt nicht brauchen können, aber
eine lange Pufferzone.
Ja, also ich glaube, aus chinesischer Sicht ist das wirklich so. Ne? Deswegen, wenn ich als Hollywood-Star irgendwo hingehen wollte, ja, wahrscheinlich, wie gesagt, Deutschland ist ja jetzt auch nicht das Beispiel für blühende Innovation.
Ich wollte gerade sagen, ich finde das aber jetzt gut.
Das Land, wo Milch und Honig fließt in Sachen Filmförderung.
Tatsächlich ist Deutschland ein viel attraktiveres Zuzugsland, als man denkt. Also nicht, also auch für Leute aus anderen westlichen Staaten. Ne? Das kriegt man als Deutscher ja immer nicht mit, weil man sich immer über alles so aufregt. Darf man gar nicht unterschätzen.
Sagen wir mal einige wenige Metropolregionen, nicht Deutschland an sich.
Naja, die Metropolregionen sind ja auch mal voll irgendwann. Ne? Kann ja nicht jeder in Berlin leben.
Ja, scheinbar doch. irgendwie hat man da schon den Eindruck. Ne? Also, Ja, klar, aber es ging mir nur neulich so durch den Kopf, ey, wenn da die komplette Filmindustrie da wirklich mal gecuttet wird. Aber.
Nö, ach du, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gab es doch schon mal in den 50ern. Da macht man einfach antikommunistische Inhalte oder antidemokratische Inhalte, whatever. Es geht denen doch nur ums Geld. Ist doch scheißegal, Mike. Es ist doch eine Maschine, die wird
ja,
nicht was anderes. Dann ist es halt keine Kohle mehr, die man reinwirft. Dann wirft man halt Menschen rein. Es funktioniert doch trotzdem irgendwie.
Ja, um Netflix zu füllen, da finden sich genug Leute da in den USA. Willfährige Vollstrecker des Propaganda-Willens und da. Des Opiums fürs Volk. Ja, das stimmt schon. Da gebe ich dir wahrscheinlich recht. Das ist nicht so absolut wie früher. Ja. Da hatte ja die Filmindustrie eine ganz andere Macht und das Fernsehen dann. Und das ist ja heute eher so auf die Streamingdienste verteilt.
Aber weißt du, ich sage das ja immer alles so absolut. Ich bin aktuell auch ziemlich verwirrt. Von einigen Signalen, die ich so bekomme, weil Tucker Carlson beispielsweise anfängt, Dinge zu sagen, die Sinn ergeben. Der stellt sich ja immer mehr gegen Donald Trump und hat jetzt beispielsweise einfach mal rausgehauen, naja, das, was der gerade macht, ist halt die Ausnutzung von Charlie Kirks Tod, um das First Amendment zu zerstören. Und ich dachte mir so, das ist ja schon fast links, was der gerade sagt.
Na, Tucker Carlson, ne, weiß ich die Figur und so die Grundrichtung, aber erzählt er jetzt wirklich was anderes oder ergibt das, was er erzählt, ist immer noch das Gleiche, aber es ergibt plötzlich Sinn, weil das drumrum noch viel mehr durch die Decke geht und abstruser wird oder ist es eine Mischung?
Nee, also es ist ja jetzt so im republikanischen Bereich, man hat sich hinter Trump versammelt, weil das die einzige Möglichkeit war, irgendwie an die Macht zu kommen. Und jetzt fällt der ganze wirkliche konservative Kern der Republikaner, also die nicht einfach right away Faschisten sind, sondern einfach so richtig konservative Leute, die fallen jetzt von dieser Bewegung ab und haben sich seit auch dem Angriff da auf den Iran haben sich immer weiter von Trump distanziert und bewerfen ihn jetzt mit denselben Dingen, mit denen Trump ja von allen immer beworfen wird und wo er ja immer verteidigt worden ist, auch von dieser Linie. Aber offenbar ist jetzt sozusagen der wertkonservative Teil, der aber immer noch sozusagen Werte hat in irgendeiner Weise. Ich sag mal, die richtigen Patrioten, denen es nicht nur um Geld und um Macht geht, die kommen jetzt zurück und auf den Boden der Tatsachen und fangen jetzt auch an, Trump zu bekämpfen. Und das finde ich halt irgendwie gerade ziemlich wild.
Ja, gut, klar, das spielt ja, keine Ahnung, ne, wie früher, glaube ich, wie hieß er, McCain oder so. Die Leute, denen das jetzt auch überhaupt nicht passt, diese Anpimmelei mit Russland, ne, für die das schon immer der Erbfeind war bei den Republikanern und wo das wirklich so Ronald Reagan-mäßig ein Dogma ist, dass du mit denen nicht anpimmelst. Ne? Klar, ja, und aus der Richtung kommen ja auch nach wie vor so diese Epstein-Rufe, ne?
Ja.
In Richtung Trump und so weiter. Ja, ist das diese unaufhaltsame Aufspaltung der Republikanischen Partei?
Ich würde sagen, ja. Also ich weiß nicht, ob der Partei, aber ich glaube der Base. Also die halt wirklich dieses klassische Amerikanische so hochhalten, ne? Also so dieses Ronald Reagan-Style, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, die können damit jetzt nichts mehr anfangen, was da passiert, weil auch die nicht mehr verbergen können, dass ihnen diese Kleptokratie nicht passt. Weil sie zu wenig davon abbekommen, kann ja auch sein. Ja, vielleicht haben sie sich mehr erhofft vom Trickle-Down-Effekt. Und jetzt stellt sich heraus, es ist eigentlich nur ein Mob-Boss.
Was für ein Ding?
Ein Mob-Boss.
Mob-Boss, ach so.
Nein, Pate sozusagen.
Nee, Mob-Boss, das klang jetzt so nach einer griechischen Terminologie. So. Sorry, das kannte ich nicht.
Tavernenologie. Ja. Also quasi so ein Pate, bei dem sich alle krumm machen müssen. Und oder auch beispielsweise Nick Fuentes, ne? Das ist ja so, der ist ja der als Gegenspieler.
Wer ist das?
Das ist auch ein Influencer wie der Kirk, aber er ist deutlich rechter als er und ist sozusagen, er hat ihn immer von rechts angegriffen. Und der bringt jetzt halt auch so linke Takes und ich denke mir, es ist nicht das Hufeisen, es ist eher so dieser politische Kompass, aber der ist eigentlich ein Würfel, offenbar.
Ah, okay, mit Krümmung im politischen so, Raum.
Weil es ergibt für mich keinen Sinn. Ich sehe dann diese Videos von Tucker Carlson, von Nick Fuentes und denke mir, ich finde das gerade gut, was die sagen. Und das sind ja in meiner politischen Welt sind das ja absolute Teufel eigentlich, die den Diskurs und die Gesellschaft über Jahre vergiftet haben. Mhm. Und plötzlich kommen die mit sowas, was wirklich irgendwie hilfreich ist. Mhm. Und das macht mich gerade ein bisschen.
Ja, okay, das verstehe ich. Ja, nehme ich auch ab und zu wahr, aber ich glaube, das hat schon wirklich was damit zu tun. Also ich fand diese Analyse ganz interessant, die jetzt so durch die Medien schwappt seit ein paar Wochen und Monaten, eben der Wahlsieg von Trump und eben, dass das wirklich Niederlage Corporate Interests gegen Oligarchen. Ne? Also wirklich dieses alte große Unternehmertum, die immer ihr Ding gemacht haben, die Demokraten komplett unter Kontrolle haben. Und da habe ich mich gefragt, aber dieses urreiche amerikanische Unternehmertum, diese großen Konzerninteressen, ne? Diese Konzernlenker, die da politische Marionetten haben und von denen du nie jemand siehst, die reichen doch auch weit in die Republikaner rein. Ne? Da sind doch auch Unternehmer, an Elon Musk zeigt sich doch dieser Konflikt am allermeisten.
Ja, aber Elon Musk ist ja die falsche Seite. Das ist ja keine alteingesessene, Mayflower übergesetzte protestantische.
Nee, aber diese unternehmerischen Interessen, die muss der ja trotzdem bedienen und verfolgen, obwohl er immer bei dem Oligarchenpulk damit rumstand. Ne?
Stopp, Mike, es ist ein Unterschied. Er ist ja ein Oligarch und er ist ja ein Beispiel dafür, der Plattformökonomie. Der ist ja der Feind von diesen alteingesessenen Industriemagnaten.
Trotzdem haben alteingesessene Industriemagnaten genug Anteile und Investitionen in seinen Firmengeflechten. Ne? Das sind ja auch die, von denen er auch zurückgepfiffen wurde. Ne? Also es ist nicht so, dass bei Tesla nur irgendwelche Oligarchen investiert sind und so weiter. Also das ist in den USA schon lange nicht mehr die Wahrheit. Ne? Also da investieren auch wirklich alteingesessene Milliardärsfamilien und so in erneuerbare Energien und was weiß ich in Texas. Das ist schon nicht so ganz. Aber das hat mich immer gewundert, dass diese Dimension des Unternehmertums in den Republikanern so lange ruhig und so wehrlos irgendwie dem gegenübersteht. Vielleicht ist das ja jetzt auch, dass da Tucker Carlson und so sich zum, weil da ist ja nichts anderes als ein medialer Dampfplauderer. Da kommt er ja her und vielleicht ergreift er jetzt für solche Leute das Wort. Wobei das natürlich auch eine Riege von Persönlichkeiten sind, die ergreifen für niemand anderen das Wort außer für sich selbst. Ne? Also das sind ja alles solche Mini-Trumps.
Meinst du jetzt Tucker Carlson oder?
Alle. Tucker Carlson, J.D. Vance, was weiß ich, ne? Die sehen ja eigentlich alle nur ihre eigene Position und nicht irgendwie und sind da auch extrem ideologieflexibel. Das, was sie da hinbringt, wo sie hinwollen, in den Zug steigen die. Ne? Bin ich mir absolut sicher.
Also, das finde ich halt so krass, dass du es halt in dieser Administration und in diesem öffentlichen Bereich halt fast nur mit Leuten zu tun hast, die permanent ihre Position um 180 Grad drehen.
Ja, ja.
Bei Brandon Carr war das jetzt so im Zusammenhang mit der Absetzung von Jimmy Kimmel, sind so Tweets von ihm aufgetaucht von vor ein paar Jahren, wo er exakt das Gegenteil von dem gefordert hat, was er jetzt fordert. Und da denke ich mir dann so, wie kann das gehen? Also wie kann man mit sich selbst das ausmachen, ohne den ganzen Tag Blut zu speien?
Du, das ist ja auch bei J.D. Vance überhaupt kein Problem, wenn du da ein paar Jahre zurückspulst, wie der Trump bezeichnet hat und gezeichnet hat und was weiß ich. Deshalb meine ich das. Also ich glaube schon, dass diese Wertkonservativen, von denen du vorhin geredet hast, die gibt es natürlich im Hintergrund und an die hängen sich jetzt solche Leute wie Tucker Carlson vielleicht dran, weil sie merken, okay, hier ist ein Machtfaktor, da ist noch ein Vakuum, da kann ich reinstoßen als Speerspitze, als Spokesman sozusagen irgendwie, weil die denen noch eine Machtbasis geben, wo für die der Zug im Trump-Lager schon abgefahren ist. Ne? Da gibt es ja einige Leute, die da sozusagen geschasst sind, weil sie von rechts überholt wurden von irgendwelchen. Deshalb radikalisiert sich das ja auch so enorm, weil da im vorauseilenden Gehorsam immer mehr Leute noch krasser werden im Umfeld von Trump.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn Trump nochmal erschossen werden sollte, dann ist es irgendjemand, der von rechts kommt.
Also gönnt man niemanden.
Wobei ich mir denke, das Thema ist, glaube ich, durch. Also dazu ist der Power Grip zu, die Worte. Dazu ist, glaube ich, die Machtfülle mittlerweile zu groß. Ich meine, wir sind uns ja, glaube ich, alle einig, dass es nicht er ist, sondern die ganze Bewegung um ihn drumherum. So, dass er sozusagen die Speerspitze ist und wie bei Reagan damals halt einfach eine TV-bekannte Persönlichkeit, die man da auf das Schild setzen kann, um es herumzutreiben. Meinst du, dass wenn er, ist ja auch ein alter Mann, dann irgendwann mal das Seitliche segnet, beziehungsweise dann doch nicht mehr antreten sollte, wie auch immer, dass J.D. Vance einfach so nahtlos übernehmen kann?
Also in einem geordneten politischen Prozess mit, ne, was immer da auch Verabläufe sind, ne, Kandidatur, Spenden einwerben, sich erstmal im eigenen Lager durchsetzen als Präsidentschaftskandidat und so weiter. Ich glaube, das wäre wahnsinnig schwer für J.D. Vance, aber in so einer Aufruhrsituation, Ableben von Trump, egal welche Weise, Ableben von Trump, aber halt plötzlich irgendwie dann doch Kriminalisierung von Trump oder irgendwas, das kann ja auch sein, dass er irgendwann dann trotzdem mal fallen gelassen wird, und dann zur Persona non grata, wenn es auf so ein plötzliches Machtvakuum entsteht, da ist J.D. Vance, glaube ich, in der Pole Position, ne? Und das wäre also eher so sozialistisch Politbüro mäßig, weißt du, wo Andropow, Tschernjenko alle hintereinander wegsterben und dann steht auf einmal Gorbatschow da oder irgendwie, ne, also wo gar nichts anderes möglich ist. Oder wenn Putin jetzt auf einmal weg ist und dann steht auf einmal Medvedev wieder im Rampenlicht, der sonst nie eine Chance hätte, sich machtpolitisch durchzusetzen. Das glaube ich, wäre eher die Perspektive für J.D. Vance. Der andere Weg ist unglaublich steinig, auch mit Peter Thiel im Rücken, ne?
Und da ist halt die Frage, also, wie wird der Machtübergang dann passieren? Weil es gibt ja viele Stories und viele Serien und so, die sich eben genau auf diesen Punkt fokussieren. Es gibt einen Designated Survivor oder der Präsident wird durch Intrigen irgendwie, wird man den los, wie bei House of Cards, so dass dann diese Person, die niemand jemals gewählt hat, sich doch dahin schleicht.
Gut, da ist natürlich, also wenn du das in diesem ganzen Gefüge noch demokratisch sehen willst, ist ja J.D. Vance dann trotzdem derjenige, der die höchste demokratische Legitimation immer noch hat als Vice President, ne?
Ja, ja.
Also das muss man, das ist ja dann sogar, wäre ja dann sogar eigentlich erstmal der politische Gang der Dinge irgendwie. Nur, da, wo sich die USA hinbewegt, ne, oder wo sie schon steht in diesem autokratischen System, finden Machtübergänge eigentlich nicht mehr per Wahl statt.
Ne? Das ist ja der, und das ist ja das, was ich meine.
Ja.
Man kreiert eine Situation, in der J.D. Vance übernehmen muss, kann, soll, weil er ja noch gewählt ist, also er ist legitimiert irgendwie.
Ja.
Aber es findet keine richtige Wahl mehr statt für die nächste Periode, weil irgendeine Situation vorgeschoben wird. Man hat ja jetzt die Antifa verboten, was, wie wir alle wissen, ja keine feste Organisation ist, weswegen das halt sehr offensichtlich ist, dass es nur dazu dient, dass man dann Leute damit inkriminieren kann, indem man behauptet, sie wären Antifa.
Das ist pure McCarthy-Era-Kommunistenvorwurf, ist das.
So ist es, ne? Genau, ist halt, ja, ja. Also offensichtlicher geht's ja gar nicht. So, und was jetzt kommen kann auf dieser Basis, ne, die jetzt geschaffen wurde durch den Reichstagsbrand, ich meine durch Charlie Kirks Assassination, ist, dass man jetzt sukzessive die politischen Gegner einfach ausschalten kann mit diesem Kommunisten, ich meine mit diesem Antifa-Vorwurf. So, und also ich finde die Daumenschrauben diesbezüglich sind zwar jetzt die letzten 200, was weiß ich, 50 Tage schon leicht angezogen worden, aber jetzt ist ein richtiger Ruck durchs Land gegangen. Hm. Ich glaube, der Turning Point, um jetzt das, den Namen dieser Organisation von Charlie Kirk mal reinzuwerfen, ja, ist auch wieder Denglisch, ich weiß, um das nochmal ins Spiel zu bringen, ich glaube, der Turning Point ist nicht Bürgerkrieg ja oder nein, was kommt jetzt, sondern war das jetzt das Motiv, das es gebraucht hat, um die entscheidenden autoritären letzten Schritte zu gehen?
Ja, also wir reden natürlich nicht von einem Reich, ne, sondern von einem bundesstaatlichen System. Das ist da schon um einiges schwerer. Also ich sag mal jetzt nur, um die Staatsstrukturen zu vergleichen. Ne? In einem Land wie Frankreich oder so wäre das sicherlich einfacher von den Institutionen her, als jetzt in der Bundesrepublik Deutschland oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo ja die Einzelstaaten extreme körperschaftliche Autonomie haben oder fast eine Eigenstaatlichkeit haben. Ne? Das sind ja immer noch Vereinigte Staaten und das hat ja auch immer noch damit zu tun, Trump kann ja auch nur auf Bundesbeamte zugreifen, kann nur auf die Nationalgarde in dem Sinn zugreifen. Und gibt ja dann.
Er kann auch auf die Armee zugreifen.
Ja, ja, na, klar kann er.
Und er setzt ja jetzt schon sukzessive Truppen in Städte ein, die demokratische Mehrheit haben.
Ich wollte jetzt auf die Polizeigewalt hinaus. Ne? Das meine ich. Das ist ja immer noch. Insofern ist das, will ich nicht verharmlosen oder irgendwas. Und es gibt sicherlich auch Senatoren, die da mit ihm im Gleichschritt marschieren werden und würden. Aber diese staatliche Struktur zu beseitigen, in dem Sinne, das so zentralstaatlich lenkbar zu machen, ist natürlich ein Schritt, den mussten die Nazis bei der Machtergreifung jetzt nicht in dem Ausmaß leisten. Ne?
Das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Also gerade das Ausschalten des preußischen Parlaments, das war schon ein großer Kraftakt. Aber das preußische Parlament hat sich mehr oder weniger ja ergeben.
Das sind die politischen Kräfte, von denen ich geredet habe, die dann wahrscheinlich auch mit Trump im Gleichschritt marschieren würden. Aber du hast ja in den USA das, was ich meine, nicht ein Preußen, sondern 5 oder 6 Preußens.
Ja, aber die sind halt im Vergleich zu Preußen sehr viel weniger mächtig. Also Kalifornien wäre sozusagen Preußen, würde ich mal sagen. Von der Gesamtmacht im Reich ist das schon entscheidend. Weil Preußen hat ja auch einen absoluten Überanteil im Deutschen Reich. Natürlich, Kalifornien könnte sezieren, so. Sezessieren.
Ja, kommt drauf an, was du beschreiben willst, ja.
Na, austreten.
Sich absetzen, ja.
Aber das ist in vielen anderen Bundesstaaten nicht so wahrscheinlich, weil die ja alle. Das ist ja nicht wie bei der Sklavenfrage, wo du anhand eines Breitengrades irgendwie entscheiden kannst, sind die Leute jetzt pro oder contra, sondern die Trennung läuft ja quer durch die Gesellschaften durch. So, und es gibt wenig Staaten, die so eindeutig gegen Trump sind wie jetzt Kalifornien. So, das wären dann vielleicht so Staaten wie Vermont, wo, glaube ich,
vergiss da nicht die Ostküste.
Würden die sich dazu entscheiden, wirtschaftliche Unsicherheit zu akzeptieren, Mike? Gerade die Ostküste, die ganzen reichen Eliten?
Das ist die Frage, was die genauer gewichten. Würden die das, die wirtschaftliche Unsicherheit in den angestrebten Verhältnissen eher sehen oder in einer Restauration oder einem Beibehalten des Status quo? Das ist ja die Frage. Und wenn sie denken, okay, so wie es jetzt ist, ist es besser als das, was die vorhaben, zumindest für uns, dann kann man sich schon Widerstand vorstellen. Kann ich nicht beantworten, die Frage, aber ich sag's nur. Ne? Also, dass da gerade in den Gegenden, was weiß ich, New York, Chicago, was weiß ich und so weiter, da sind schon enorme, auch Trumps Interessen widerstrebende Kräfte noch vorhanden. Ne?
Mit Blick auf US-amerikanische Aktien sehe ich jetzt gerade nicht, dass die Leute nicht Vertrauen haben in Trump.
Ja, wir sind ja auch noch nicht so weit. Die Frage, ich sag nicht, dass es so ist, ich sag nur, es ist denkbar. Natürlich hinkt der Vergleich absolut, ne, mit der Machtergreifung der Nazis und dem, was Trump da noch irgendwie machen müsste. Absolut, aber wie das so fast unbemerkt im Monatstakt flutscht, ne, diese Machtergreifung, ich glaube, das ist so vom Feeling her auch nicht viel anders gewesen dann bei den Nazis. Da waren natürlich noch mehr Paukenschläge. Du bist entmachtet und die Macht ist ergriffen, ehe man sich's versieht, ne? Das sind dann irgendwie Zustände, die redet man sich noch irgendwie immer schön, aber rein faktisch, weil es dann so ein, zwei Blasen gibt, in denen ihr Leute da noch rumwursteln und senden und ihre Meinungen erzählen können, heißt das nicht, dass im Großen und Ganzen die Macht schon lange weg ist. Ne?
Also ich glaube nämlich auch, dass wir natürlich mit Blick zurück die Machtergreifung der Nazis als viel offensichtlicheres und eindrücklicheres Erlebnis irgendwie wahrnehmen, weil wir diese Verdichtung der Zeit so mitbekommen.
Ja, ja. So. Also wir haben ja den kompletten historischen Analyseprozess schon hinter uns, dem gegenüber, ne? Klar.
Und die Sachen rausgestrichen, die keine Rolle spielen, das kommt ja auch noch hinzu. Ja, ne? Also man hat das Brennglas quasi auf alles, was da zueinander geführt hat. Und jetzt erleben wir halt sozusagen den Dirty Feed, wie man so schön sagt, bei der Aufzeichnung. Wir kriegen ja den ganzen Neues noch mit, so, und alle Dinge, die uns ansonsten noch ablenken. Und es passieren halt Dinge. Und sie wirken normal, weil sie halt passieren. So. Die Einzigartigkeit und die historische Höhe oder Fallhöhe wird einem ja nicht klar, wenn es gerade neben einem passiert.
Das ist ein total interessanter Gedanke, ne? Also ob jetzt hier Sturm aufs Kapitol oder Attentat auf Charlie Kirk, ob das mal Meilensteine in der Richtung sein werden. Das weiß jetzt noch kein Schwein. Vielleicht werden die mal in der Geschichtsbetrachtung dann später genauso wegsubtrahiert wie, keine Ahnung, Ermordung von Horst Wessel oder was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen oder der Röhmputsch oder irgendwie sowas, spielt ja auch keine riesengroße Rolle, ne? Das kann schon sein, ja.
Ja, der Röhmputsch war schon ziemlich wichtig.
War wichtig, aber trotz, ich sag mal jetzt gegen den Begriff Machtergreifung oder so, ne? Ich meine, ist ja jetzt auch nicht im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang gewesen, sondern war eher so ein Ding auf der Etappe dahin. Ne? Also ist schon, weiß man ja nicht. Ne? Keine Ahnung, vielleicht kommt der Reichstagsbrand erst noch und das ist gar nicht Charlie Kirk. Ne?
Also ich sitze ja jetzt hier gerade vor meinem Rechner und mein Desktop-Hintergrund ist die Nordspitze von Nova Scotia, wo ich vor nicht mal einem Jahr war. In einem Land, das heute, also glaube ich, nicht mehr so ist wie damals, also wirklich auch auf eine Entwicklung zustrebt, die sehr, sehr gruselig ist, und einfach die Kürze der Zeit, ich finde, das ist schon sehr vergleichbar. Also nicht, die Zusammenhänge sind natürlich andere so, ne? Und die Mechaniken laufen auch anders, aber diese Zeitperiode, in der sich das alles gerade verändert, das finde ich ist vergleichbar.
Ja, na, diese Kompatibilität der Menschen und des Staates, also dass das einfach möglich ist, sowas aufzusetzen, ne, auf das System, von dem man gedacht hat, es kommt einer Demokratie relativ nahe, ne, das ist schon wirklich krass, ne, und klar, ich meine, was jetzt die desolate Lage der Bevölkerung in USA allgemein angeht und die Wirren in dieser Welt, da drängen sich ja die Vergleiche zur Weimarer Republik auch geradezu auf. Dieses Reißen und Zerren an der ideologischen Richtung, in das sich ein Land oder ein Kontinent bewegen wird oder eine Welt. Wobei bei der Weimarer Republik, das war ja in der deutschen Dimension so ein erstes Aufbegehren der Demokratie, wohingegen das jetzt eher so eine Agonie, ein Todeskampf von Demokratie ist. Ne? Aber
Die Theorie ist ja auch immer da, wo der Kapitalismus scheitert, wird es zum Faschismus irgendwie, ne? Mal ganz runtergedummt. Es ist ja eigentlich gar nicht so. Also so katastrophal, wie wir jetzt über die 30er oder so sprechen, so nach dem Black Friday irgendwie, ist es ja eigentlich nicht. Ich verstehe nicht, wieso dann die Inflation jetzt beispielsweise schon ausreicht, dass wir so einen krassen Rechtsdrall bekommen. Ja. Also wie schnell geht das mittlerweile offenbar?
Also ich glaube, in USA ist es soweit. meine, da gibt's genug Leute, die sich da Fentanyl oder irgendwelche Schmerzmittel reinhauen, weil sie einfach nicht zum Arzt gehen können, weil sie sich's nicht leisten können. Da sehen Leute ihre Kinder an Diabetes verrecken, weil sie sich irgendwas nicht leisten können, ne? Also solche Zustände hast du auf dem platten Land in den USA schon lange. Eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft, ne? Und die haben da 20, 25 Jahre Vorsprung uns gegenüber. Deshalb ist das dort in einem komplett anderen Tempo möglich. Und in Deutschland leben ganz weite Teile der Bevölkerung noch nicht in solchen Verhältnissen, aber haben Angst davor und kriegen auch Angst gemacht. Das ist schon ein Geschäftsmodell.
Ich glaube, das Angstmachen ist da das Entscheidende.
Bei uns auf jeden Fall, ja. Bei uns auf jeden Fall. Was anderes ist ja das Geschäftsmodell von AfD und BSW und solchen Leuten nicht. Also dieser blanke Populismus, auf den sich ja auch gerade das Versagen der konservativen Mitte bezieht, ne? Indem sie sich da dranhängen, statt dem klar entgegenzustehen und eigentlich konservativ zu sein, zu ihren Werten zu stehen, zeigt man sich maximal werteflexibel und hängt sich an alles irgendwie dran, was die Macht so ein bisschen erhalten könnte. Deshalb muss ich immer lachen, wenn sich Leute wie Friedrich Merz als konservativ bezeichnen. Ne? Da hat es ja noch nicht mal geschafft, seine Wahlversprechen dem eigenen Kernklientel gegenüberzuhalten. Schwierig. Aber in Deutschland ist es das Angstmachen auf jeden Fall. Und was mich bei dem ganzen Scheiß mit der USA ganz besonders ankotzt, dass dieser Mist für uns so relevant ist, ne? Dass wir sicherheitspolitisch, wirtschaftlich, kulturell immer noch so unfassbar abhängig sind von diesem sterbenden Riesen. Das finde ich krass. Und wir stehen dort am Sterbebett als einer der Umstehenden, Und hoffen, dass das Siechtum sich noch irgendwie ganz lange hinzieht, damit da nichts anderes irgendwie am Horizont
aufzieht. Naja, genau, wie so ein Riese, der umfällt und man hofft, nicht erschlagen
zu
werden.
Genau, und du bist einer der Höflinge, die hoffen, damit ihr gutes Leben noch ein bisschen weitergeht, zieht sich das noch etwas hin, ne? Damit dann nicht der chinesische König in den Hof einzieht und wir dann.
Genau, wir erzählen noch nicht, dass Stalin tot ist. Wir lassen ihn noch ein bisschen.
Genau, liegen. Und ja, so ungefähr, ja. Das sind dann die gleichen Mechanismen. Und dass wir nicht bei irgendjemandem Speichel lecken müssen, von dem wir noch gar nicht die Sprache sprechen oder die Kultur verstehen oder. Das ist schon schwierig. Na, also im Großen und Ganzen jetzt. Natürlich haben die Geld- und Geschäftemacher ihre Fühler schon ganz lange ausgestreckt, aber das ist schon wirklich krass. Und ich glaube, die Dimension wird auch unfassbar unterschätzt, was dieser Kulturimperialismus der USA mit unserer sogenannten westlichen Welt gemacht hat. Ne? Also da geht ja wirklich auch ein Orientierungspunkt flöten. Ne? Nicht nur wirtschaftlich, militärisch, sondern auch rein ja, kulturell, ideologisch, ne?
Für jemanden, der sehr gerne Civilization spielt, ist natürlich der Kultursieg auch ein anstrebenswerter Sieg in so einem Spiel. Und da hat die USA natürlich neben dem militärischen wahnsinnig viel auch Boden bereitet, so und weißt du, ich werde ja immer als sehr links dargestellt von Rechten heutzutage, weil ja eine Mitte oder eine gemäßigt konservative Perspektive nicht mehr existiert. Es ist ja alles nur noch Kulturkampf und es ist entweder linksextrem oder normal in deren Perspektive. Ich sehe mich ja auch schon irgendwie als kulturkonservativ und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass die westlichen Werte und die westliche Kultursphäre, sag ich mal, aufrechterhalten bleibt und im besten Fall ausgedehnt wird. Und dahingehend ist es sehr schmerzlich, das zu sehen. Und ich bin auch im Gegensatz zu dir, glaube ich, ein großer Freund der USA eigentlich und der Menschen da und der Kultur. Ich bin ja damit nun aufgewachsen. Und dahingehend schmerzt mich das sehr, das zu sehen, dass vielleicht für meine Lebensspanne dieser Raum zu einem Unort wird, ne?
Ja, absolut, das verstehe ich total. Also klar, ich bin jetzt nicht anti-amerikanistisch, aber ich bin da schon kritischer eingestellt als du, glaube ich. Aber ich sehe natürlich trotzdem, dass diese Segnung, die dann durch diesen durch diesen Einfluss des großen Bruders auf uns herabsäge, ne, wie nicht die wissenschaftliche Forschung in den USA die absolute Weltspitze ist nach wie vor, ne, und dabei ist langsam auszubluten, ne, also so viele Spitzenwissenschaftler suchen sich mittlerweile nach Alternativen um, kehren teilweise wieder an deutsche Universitäten zurück und so weiter. Also das ist schon auch ein Exodus, der da in den USA stattfindet. Ne? Das ist den Tech-Oligarchen, die hinter Trump stehen, scheißegal. Ne? Also ein PhD-Student in Berkeley oder so, der bestellt sowieso nicht bei Amazon oder glotzt Netflix. Ne? Der hat was anderes zu tun. Für deren Geschäftsmodelle ist das nicht so wichtig. Also da geht auch einiges verloren.
Die brauchen schon das Potenzial, und am Ende des Tages zu Kulturimperialismus gehört ja auch, dass die Spitzenkräfte der ganzen Welt gesammelt haben. So, also wenn du irgendwo was auf dem Kasten hattest, bist du in die Staaten gegangen. Hast irgendwo ein Stipendium gekriegt und bist quasi da gesourced worden. Und da das ja alles keine Rolle mehr spielt, verlieren die einfach perspektivisch den also, ne, wenn das jetzt so weitergeht, verlieren die dann halt einfach diesen auch wissenschaftlichen Vorteil, den sie einfach haben.
Total, total. Also ich meine, da klingt, in dem Zusammenhang klingt Kulturimperialismus so negativ, ne? Also man kann das ja auch als Mäzenatentum bezeichnen oder irgendwas. Es ist ja da niemand hingezwungen worden oder irgendwie so. Aber klar, die haben da wie ein Staubsauger in der ganzen Welt Leute aufgesogen, und trotzdem kommt die besseren KI-Algorithmen teilweise mittlerweile aus China und nicht aus den USA. Und das macht die wahnsinnig unentspannt.
Ich finde das immer so schwierig, dass solche Begriffe immer so aufgeladen sind, so politisiert sind. Beispielsweise, Fachkräfte werben im Ausland, das ist ja total, also es geht ja gar nicht, weil dann nimmst du ja den Leuten die einheimischen Fachkräfte weg und so weiter und so fort. Ja, that's how it works. Also das ist halt einfach die Welt. So funktioniert die Welt. Man arbeitet nicht Kumbaya singt miteinander, sondern man sieht zu, dass man klarkommt. Und das ist das, was mich an den aktuellen linken politischen Kräften in Deutschland so am meisten aufregt, dass die einfach nicht in der Realität verortet sind und Dinge fordern und sich vorstellen, die, weiß ich nicht, im Glücksbärchi-Universum funktionieren würde, aber nicht in der realen Welt. Und deswegen setzen sich ja auch immer die Kräfte durch, die da drauf scheißen. Auf alles einfach, ne? Und eine gemäßigte Mitte hat dann nicht genug Rückhalt, um sinnvolle Politik zu machen, weil man aufgerieben wird zwischen Extremismus, der jedwede Moral irgendwie fallen lässt, und einem Extremismus, der jedwede Relation zur Realität irgendwie vergessen hat. So, wie willst denn du da einen Staat machen?
Ja, aber das ist doch einfach so. Also ich meine, das war ja früher beim WWF Wrestling Super Rumble genauso. Der Typ, der sich da im Ring den Stuhl schnappt und die anderen damit kaputt schlägt, der macht halt die Spielregeln. Ne? Alle anderen, die da mit bloßen Händen kämpfen wollen, stehen dem dann hinterher. Ne? Und wenn dann irgendwo das Raubtier im Raum steht, macht das die Spielregeln. Und wenn du willst, dass du da irgendwie noch einen Stich kriegst und einen kleinen Teil abbekommst, dann musst du nach den Spielregeln spielen. Ne? Sind wir wieder.
Oder dich mit dem Raubtier verbünden.
Genau, sind wir wieder bei meinem alten Nachbarn hier, Friedrich Nietzsche. Du musst ein Monster werden, um Monster zu bekämpfen. Sonst wird das nichts.
Da hat Trump das also gelernt.
Rein instinktiv, ja. Das ist ja die große Leistung von Nietzsche, dass er anekdotenhaft solche Wahrheiten beschrieben hat. Das ist ja nichts anderes als Aphorismen. Das ist so, ja.
Aber wieso sagst du den Nachbarn Nietzsche, der ist aus Lützen?
Weil der hier in der Villa Silberblick in Weimar gestorben ist.
Das wusste ich nicht.
Ja. Also er war zu seiner Weimarer Zeit fast nur noch Gemüse.
Da ja, hat
Schwein. Seine Schwester halt komplett die Hand drauf gehabt, ne? Und hat ihn da gepflegt in der Villa und auch Besuch empfangen oder so. Aber diese bekannten Zeichnungen von ihm oder Fotos von ihm auf dem Bettlager oder irgendwie sowas, das ist, glaube ich, zu seiner Weimarer Zeit.
Ich will gar nicht wissen, wie Syphilis im fortgeschrittenen Stadium, was da abgeht, Alter. So Knochenhaut, die sich ablöst und sowas, völlig krass.
Also es reicht, wenn man Skelette sieht. Also wenn man das schon am Knochenbau eines Menschen eine Krankheit ablesen kann, dann, ne, gute Nacht. Auf jeden Fall. Ja, aber gebe ich dir absolut recht. Der Typ, der mit der Keule im Raum steht, der macht da die Spielregeln und da ist Deutschland sehr, sehr naiv.
Es ist eine Frage dessen, was man will, was man erwartet und was man dann selbst investieren muss. Hm. Und wenn du den Professor nicht bekommst, sondern einen Taxifahrer, dann ist die Frage, was trägt das wiederum zur Wirtschaftsleistung bei? Hm. Und was ist dann erwartbar? Ist das eine Belastung für die Gemeinsituation im Sinne beispielsweise auch der Wanderung in Sozialsysteme? Hm. Wie reagiert man da drauf? Und das ist ja, ne, das ist ja das, was die AfD oder eben rechte Bewegung sehr gut ausgenutzt hat, dieses Fachkräftethema, ne? Dass man ja gesagt hat, jetzt kommen jetzt hier sowieso nur Fachkräfte, was ja nicht der Realität entsprach und was seitdem eben so zynisch und auch folgerichtig als Schlagwort benutzt werden kann. So und jetzt so dann immer menschenfeindlich so eingebracht wird. Ja, das sind ja unsere Fachkräfte, wenn man wieder irgendwelche...
Ja, dieser Begriff, das ist ja mittlerweile dann schon ein Kampfbegriff. Ja.
Verstehe
ich total, klar. Aber ich meine, es werden ja nicht nur Fachkräfte benötigt, ne? Also das ist ja auch eine vergiftete Diskussion. Aber wir brauchen die Fachkräfte, aber wir holen sie eben nicht. Ne? Das ist ja noch dümmer. Das ist ja das große Problem.
Das ne? deutsche System ist mal wieder das Dümmste überhaupt. Es ist von allem das Falsche. Das so
genau, ja. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Und dass das eine immer irgendwie das andere ausschließen muss, das ist ja das große Problem. Ne? Auch dieser Begriff Einwanderung in die Sozialsysteme, ey, wirklich ganz im Ernst, wofür wir Geld ausgeben, ne? Wirklich, also da ist das dieses Zeigen auf die Allerkleinsten und Allerschwächsten, weißt du? Und jetzt noch soziale Transferleistungen irgendwie kürzen wollen, wo verfassungsgerichtlich festgestellt ist, dass das schon eigentlich noch nicht mal das Existenzminimum ist, ne? Also ein Existenzminimum kürzen wollen, was soll das bedeuten? Will da Merz Existenzen auslöschen oder was hat er vor? Also verstehe ich absolut nicht. Und dann haben wir immer noch keine Finanzmarkttransaktionssteuer oder eine Erbsteuer, die ein bisschen regulierter ist. Oder es ist wirklich.
Aber wenn du Jens Spahn zuhörst, der will das jetzt.
Ah ja, okay. Ja, gut, also kannst du über Jens Spahn sagen, was du willst, aber nicht, dass er ein Näschen dafür hat, wo er ein Mikrofon vor die Fresse gehalten kriegt, mit welchen Sprüchen. Also der hat schon einen ganz guten Sensor und Kompass für aufmerksam öffentlichkeitswirksame Aufmerksamkeit. Ne?
Ja.
Unfassbar, der Typ. Der ist aber, der hat für mich diesen amerikanischen Anstrich, wo wir vorhin davon geredet haben, ne? Wie Tucker Carlson oder J.D. Vance oder so. Das, was mich nach vorne bringt, meine Agenda, das werde ich jetzt mal vertreten. Und der Job, der da gerade irgendwie erreichbar ist, den nehme ich. Ne? Ist ja kein Geheimnis, dass er gern Minister geworden wäre, aber gut, Fraktionsvorsitzender, da sitze ich auch ganz gut an Hebeln der Macht. Und dilettiert und versagt in eigentlich fast jeder Position, die er bis jetzt gehabt hat, und fällt trotzdem nur nach oben. Und es führt auch nicht dazu, dass irgendwie die Leute mal sagen, ey, lass den Spahn doch labern, der hat eh nur Scheiße erzählt und wenn er mal was Ordentliches erzählt hat, hat er trotzdem Scheiße draus gemacht, sondern es wird immer noch Gehör geschenkt und als ob die Ausführungen irgendeine eine Relevanz hätten. Das verstehe ich nicht.
Tja, es scheint einfach gesellschaftliche Bereiche zu geben, wo Leistung keine Rolle spielt. Ab einem gewissen Punkt ist es, glaube ich, ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist, vor allen Dingen im politischen Kontext. Vielleicht hat er einfach so gute Networking-Qualitäten, dass es alle anderen Fehler ausgleicht. Aber ich weiß nicht, mich mit jemandem zu verbinden, der offensichtlich eine Luftpumpe ist, halte ich jetzt für, also ich keinen tollen Multiplikator in einem Network. So,
was würdest du machen, wenn der dich angequatscht hätte jetzt beim Sommerfest des Bundespräsidenten?
Jens Spahn? Hm. Ich glaube, ich hätte mich direkt erbrochen oder so.
komme zu dir, sag mal, Mensch Alex, ich wollte dich schon immer mal kontaktieren. Ich habe so vom Feeling her, ich glaube, wir passen total gut zusammen. Ich finde das super, was du machst.
Nein, also jetzt tatsächlich, ich würde mich mit ihm mal unterhalten, weil ich einfach super neugierig bin.
Auf diesen persönlichen Eindruck, oder?
Ja, okay. Was diese Magie zu sein scheint, die da im Hintergrund irgendwie zu funktionieren scheint, so, ne? Weil offensichtlich ist ja das, was alle anderen Menschen von ihm wahrnehmen, ist ja offensichtlich was ganz anderes, als was Entscheider in der Politik und in der Wirtschaft von ihm wahrnehmen.
Ja, also diese Parallelität im Politikbetrieb, da haben wir uns ja auch schon dran abgearbeitet, ne? Das, wie gesagt, das ist für mich wie eine Taubenpopulation in einer Großstadt, ne? Da überleben Individuen, die werden in der freien Natur in 2 Minuten weg. Ne? Vom Fuchs, vom Wolf, vom Luchs, ja. Keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Das ist da schon, ja, sind so Parallelwelten. Da können wir eigentlich den Kreis wieder zu unserem Klosterbetrieb, mit dem wir angefangen haben, klar machen. Da werden ja
wir wären auf jeden Fall im Mittelalter, wären wir auch einfach hops gegangen und deswegen wären wir ins Kloster, um zu überleben.
Ich glaube, oder beim fahrenden Volk gelandet, ne? Wie es halt manchmal so ist.
Ja, was ist besser? Ausschweifende körperliche Freuden oder Bildung?
Also, ich wollte gerade sagen, das ist ja gesellschaftlich schon ganz unterschiedliche Stufen, oder? Weil fahrendes Volk, das war ja schon mit ganz unten, so, oder?
Na, und im Kloster bist du schon weit oben.
Ja, so, das denke ich auch, ja.
Das ist halt der Punkt, ne? Du kannst cool sein und ein geiles Leben führen oder du bist dann halt irgendwie in der Elite, aber es ist super langweilig, ne? Also im Grunde, wie wenn du jetzt Journalist versus Popstar bist, so.
Journalist versus Popstar, kann man, das ist, glaube ich, das Problem vieler Journalisten, dass sie beides sein wollen.
Das ist ein großes Problem. Siehe Ulf Poschardt beispielsweise.
Oh, ey, unerträglich. Unerträglich, also auf der nach oben offenen Landskala der Unerträglichkeit für mich eine glatte 999, Poschardt.
Ne, vor allen Dingen ist, versucht der halt so eine Person wie ein Charlie Kirk zu sein, ist aber geistig halt unbewaffnet, ne? Also das ist so,
ja.
Es ist so peinlich einfach, es ist so fucking peinlich.
Ja.
So, ich kann ja Leute einfach respektieren, die eine andere Perspektive oder Meinung haben als ich, auch wenn sie komplett konträr zu meiner ist, wenn das einfach Leute sind, die das argumentativ irgendwie untermauern können, die smart sind und ich kann das respektieren, wenn die Leute darüber nachdenken und wenn es nicht einfach irgendeine Masche ist, mit der sie Geld verdienen. Und Poschardt ist halt einfach irgend so ein Luftikus, der denkt, er könnte hier enfant terrible der Journalistenwelt sein und dann bringt er ein Buch raus, das Shitbürgertum heißt und ich denke mal, alleine das ist so anti-intellektuell, ich will das gar nicht sehen, obwohl er ja Teil der intellektuellen Welt, also stell dir vor, du bist der Herausgeber von einem Magazin und dann tust du aber so, als ob du Leute, die lesen können, hasst. Also wie dumm kann man denn sein?
Das ist das Problem. Also solche, also nur noch mal ganz kurz, um die Skala zu erklären, also ungefähr 1000 Lanz von der Unerträglichkeit her sind ungefähr 1,5 Julian Reichelt auf der Reichelt-Skala. Ne? Aber Poschardt ist schon ein extrem hoher Wert, 1,5 Julian Reichelt. Der Spahn hat auch so Anwandlungen, der hat ja auch Interviews gegeben, so nach dem Motto, ja, ich wüsste jetzt genau, was ich hier erzählen müsste, um den Pöbel zu überzeugen, dass mir die Leute hinterherrennen, aber ich mache es gerade nicht und bla bla bla. Wenn Leute, die intellektuell in so einer Position sind wie Poschardt, glauben, sie wüssten, sie haben dem Volk aufs Maul geschaut und wüssten, wie sie erzählen, ne? Da ist doch schon, da siehst du mal, wie komplett verblendet der ist, ein Buch zu veröffentlichen, um den deutschen Pöbel zu erreichen. Mit so einem Titel. Verstehst du, was ich meine? Das ist, als ob ich eine Annonce in einem Beate-Use-Katalog mache, um Nonnenkleider zu bewerben oder so. Ne? Das ist doch völliger Humbug, ein total falsches Medium. Und deshalb ist das so lächerlich. Passt da irgendwie nicht zusammen. Also als ob er die Sprache des Pöbels sprechen würde in Buchform. Ne? Und solche Leute bilden sich wirklich ein. Sie wissen, was an der Basis passiert, wie die Leute funktionieren, wie das Prekariat brodelt und welche Wendung es nimmt auf ihren Lebenswegen. Ne? Das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist wie ein alter Opa, der denkt, er weiß noch, was bei der Jugend geht. Ne?
Also, Teil des Establishments zu sein, sich aber als Rebell darzustellen, ist halt einfach ultra peinlich, wenn man es mal ganz grob runterbricht. So, das ist es ja. Das ist es ja irgendwie. Und wenn du dann in deiner Villa sitzt mit deinem Porsche vor der Haustür und sagst, ich bin aber underground.
Ach, total. Also, ja, das sind Leute, die feiern halt die Rolex am Handgelenk als Punk. Ne?
So. Das ist ja der Punkt, der feiert, also er hält sich ja für den größten Punk und ich denke mir so, was passiert da in diesem Kopf?
Das Einzige, was Punk ist, das ist seine Freude, Leute anzupissen. Also jemand wie Poschert, ich habe beschlossen, dass solche Leute mir völlig egal sind. Das ist die größte Demütigung, die du dem beibringen kannst. Also ein Funken Aufmerksamkeit da können wir ja auch mal wieder unseren heißgeliebten Volker Pispers zitieren, für einen Herausgeber der Bild-Zeitung für Abiturienten. Ne? Also hat er nicht über Poschert gesagt, hat er über
das. Nee, war das nicht der Spiegel?
Ah, nee, das war der Spiegel. Sorry, das habe ich vergessen.
Das war der Spiegel.
Also habe ich jetzt verwechselt. Pispers hat gesagt, Spiegel ist die Bild-Zeitung für Abiturienten. Verzeihung. Aber zu Poschert hat er sich nicht geäußert.
Aber der hat da, glaube ich, noch keine Rolle gespielt.
Nee, nicht wirklich. Noch. Also war ab und zu mal in einer Talkshow, glaube ich, auch schon unterwegs. Da ging es auch um seinen Porsche, immer komischerweise, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat er sich als Hedonisten bezeichnet. Und
ja, stimmt, ja. Ja. Oh Gott, um Himmels Willen. Nee, ich meine, er heißt ja schon Porsche.
Ja, also Ending on a high note, also bei so einem Kreton können wir es ruhig mal belassen. Befasst euch mal mit dem Mann, da kann man echt nur Kopf schütteln. Es ist peinlich, ist wirklich peinlich, aber ich habe wirklich, deshalb habe ich den noch nie von mir aus jetzt irgendwie erwähnt, weil den ignoriere ich so weg.
Ich finde, das hat jetzt so gut da reingepasst, ne? Weil wir haben jetzt so viel über die USA gesprochen und da sind ja auch wirklich Leute, die tatsächlich krass sind in ihrer intellektuellen oder auch in ihrer Arbeitsleistung. So. Und Charlie Kirk ist halt einfach, und das kann man nicht absprechen, krass schlau gewesen.
Absolut.
Also super, super schnell im Kopf. Und solche Kapazitäten haben wir ja gar nicht in Deutschland. Also die sozusagen die populistischen Vorkämpfer sind ja halt irgendwelche Dünnbrettbohrer, wie ein Ulf Poschert. So. Und das finde ich, nur um das noch so als kleinen Gedanken von mir noch einzubringen, das finde ich ja am enttäuschendsten, dass wir hier eine gesellschaftlich von Rechtspopulismus übertölpelt werden, von Dilettanten und Volltrotteln. Es ist so peinlich. Es ist so peinlich, den deutschen Politikzirkus zu betrachten und sich zu denken, es braucht noch nicht mal richtig schlaue Agitatoren und strategische Masterminds. Das ist alles, was es braucht.
Ja, also das ist aber auch der Unterschied in USA. Also es war zumindest auch in der Zeit, als der Kirk groß geworden ist. In USA ist es noch ein bisschen mehr so gestrickt, dass sich absolutes Talent auch durchsetzen kann, ohne Rücksicht darauf, woher er kommt, wer er ist und so weiter. In Deutschland ist das alles noch so ein bisschen ständemäßiger, weißt
ja,
du?
Ja.
Weißt du? Und so jemand wie Kirk, der wird von den entsprechenden Leuten, die ihn groß machen können, die sein Talent erkennen, aufgesammelt und groß gemacht. In Deutschland wird so jemand vielleicht erkannt, aber dann kommt er aus einem Arbeiterhaushalt hat kein Abitur, war nicht an der Uni, hat nicht das Volontariat bei der Zeitung gemacht und dann wird er eben nicht protegiert. Ne? Das ist so ein bisschen ein Unterschied, den es in den USA dann wirklich gibt. Das absolutes Talent wird sich zunutze gemacht, ohne Rücksicht darauf, woher er kommt, was er gemacht hat.
Da gebe ich dir, wer die Eltern sind. Da gebe ich dir absolut recht. Ne? Da gebe ich dir absolut recht und deswegen gewinnen die auch immer.
Ja.
Also wenn ich nicht das Glück mit dem Internet gehabt hätte, würde sich heute kein Schwanz für mich interessieren. Und weil selbst jetzt, wo ich ja so viel schon erreicht habe, also das Buch ist ja mittlerweile die vierte Woche auf der Bestsellerliste. Nebenbei bemerkt, vielen lieben Dank für alle, die mich da unterstützt haben.
Bitte, bitte, gern geschehen.
So ist ja ist ja mittlerweile das zweite und hunderttausende Follower und whatever. Es interessiert ja trotzdem immer noch keinen. Mhm. Also ich weiß nicht, was man alles leisten muss in diesem Land, um irgendwie protegiert zu werden, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Passiert einfach nicht. Mhm. Weil, also entweder du kommst aus der richtigen Familie oder der richtigen Neighborhood oder du bist halt scheißegal irgendwie. Und das finde ich, oder du zeckst dich in die richtige Parteiorganisation ein.
Ja, also in Deutschland hat das viel damit zu tun, ja.
Mhm. Das ist schon wirklich sehr provinziell Ständegesellschaft. Da hast du recht. Und genauso wirkt das auch alles im Vergleich zu den USA. Da ist alles immer Hochglanz und das große Spiel und wir sind so wie, als ob man von Querfurt auf Halle guckt. Ne?
Nee, aber ja, also die USA sind da wirklich undogmatischer. Ne? Die haben ja selbst zu Zeiten der Rassentrennung und des finstersten Patriarchats oder so, haben die schwarze Frauen an ihren Weltraumraketen rumrechnen lassen oder so, weil die das eben konnten. Das ist völlig undogmatisch. Wenn dir das einen kapitalistischen Vorteil bringt, dann wird das eben genutzt. In Deutschland dieser Dünkel, der da immer noch irgendwo mitschwingt, ist lächerlich. Lächerlich.
Mike, ich finde, das ist ein schöner Abschluss für den Podcast. Ja. Das ist ein schöner Abschluss für den Podcast zu sagen, es gibt also auch positive Beispiele für den Kapitalismus. Es ist nicht nur, dass der Faschismus schneller übernehmen kann. Es ist auch für den Aufstieg des Einzelnen durchaus hilfreich. Ach, ist das schön. Mal nicht durch und durch sozialistisch, dieser Podcast. Es hat auch nochmal, wir haben nochmal die Kurve gekriegt.
Das war mal ein ehrliches Versprechen vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, im reinen Kapitalismus findet das so statt.
Mike, und deswegen wählen hier so viele die AfD, weil sich dieses Versprechen nicht erfüllt hat für die Generation meiner Eltern, weil die das wirklich geglaubt haben.
Ja.
So, ist nie eingetreten. Ja. Schade. Naja, dann halt nicht.
Hätten sie mal Karl Eduard von Schnitzler beim Schwarzen Kanal geglaubt, früher, was du über den Westen erzählt
ja, hast. Siehst du, genau. Ja? Und das Problem ist, dass sie das jetzt denken. Scheiße, hätten wir mal die ganze Zeit dem zugehört. Ja,
ja, na klar, die DDR-Propaganda hat über den Osten gelogen und über den Westen die Wahrheit erzählt. So war das leider. Also so war das leider. Und das ist ja, wenn du hier vieles Faschogelaber heute anhörst, da kannst du 1:1 ein DDR-Staatsbürgerkundebuch mitlesen. Ne? Also wie da der Monopolkapitalismus und so weiter. Und das Krasse ist ja, dass diese sozialistischen, nationalsozialistisch umgefärbten Tiraden gegen die Globalisierung, gegen den Kapitalismus und so weiter, ne, dass die ja von Leuten gesungen werden, die komplett in der Tasche vom Kapitalismus drinstecken. Das ist ja wieder nur eine weitere Strategie, um Wählerstimmen und Macht einzusammeln. Klar. Und die Leute wählen wieder eine Partei, die nicht im geringsten ihre Interessen vertritt. Das ist schon tragisch, aber wahrscheinlich ist das beim deutschen Stimmvieh so. Kann man nichts machen.
So, okay, gut, also dann Punkt. Enden wir nicht auf einer High Note.
Sorry.
Dann wird es wieder depressiv zum Ende. Aber es ist ja wie immer mit uns. Es ist wie immer mit uns. Also, was ich noch erwähnen wollte, falls ihr jetzt immer noch nicht genug von meinem Gelaber habt, ich habe mit unserem Bundespräsidenten gesprochen.
Oh.
Letztens. Und da gibt's auch ein Interview, das ist schon veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal des Bundespräsidenten. Mhm. Also einfach mal bei YouTube Bundespräsident Steinmeier eingeben und dann landet ihr auf dem Video und dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Ist, glaube ich, nicht schlecht geworden.
Da bin ich mal gespannt, ob es da mehr um das Amt oder um Steinmeier geht.
Na, es ging leider weniger um Steinmeier, weil das fände ich durchaus sehr interessant. Also ich muss sagen, das ist ein erstaunlich netter Typ. Und vor allen Dingen erstaunlich bodenständig, zugewandt und informiert war er. Also ich bin ja, was so politische Persönlichkeiten angeht, immer skeptisch, aber der hat mich ein bisschen.
Das ist schon ein Menschenfischer, auf jeden Fall. Das, also rein im biblischen Sinne, ne, hat ja Jesus gesagt, du wirst jetzt Menschen fischen, Petrus.
Also ich glaube, er hat die Persönlichkeit, die man sich für einen Bundespräsidenten wünscht. Also zu dem Amt stelle ich mir jemanden vor, der so ist.
Ja, ja.
Jemand, der Menschen zusammenführt, der nahbar und verbindlich ist. Und das sind er und seine Frau. Also das war tatsächlich eine krasse Erfahrung im Vergleich zu anderen politischen Persönlichkeiten, denen ich schon begegnet bin. Also das.
Ich zieh's mir mal rein. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
Selber.
Hau rein.
Genau. Ihr auch. Danke fürs Einschalten.
Tschüss.
Auch wenn wir es jetzt wieder nicht geschafft haben, meinen Kundenservice über den griechischen
beim
Kundenservice.
Beim nächsten Mal.
Aber es war einfach ein spannendes Gespräch.
Ja, ja, ich wollte dich da jetzt auch nicht abbiegen da drauf, weil ich habe jetzt nächsten Termin, das war dann schon zu spät.
Sowieso. Ja, alles gut.
Tschüss.
Tschüss.
Mobboss, ach so.